Heute ist schon ein paar Mal das Wort Freude gefallen. Wir haben heute einen Freudentag. Und wir haben heute Morgen um 6 Uhr ja schon mal Gottesdienst gehabt. Da hat der Gunther gesagt, der Herr ist auferstanden. Und dann kam so ein Gebrummel aus dem Publikum, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Da konnte ich das ja noch verstehen um 6 Uhr morgens. Jetzt haben wir das Gleiche heute wieder gehabt. Und der Ede fragt, der Herr ist auferstanden. Und dann muss er das auch noch dirigieren. Also nochmal bitte, der Herr ist auferstanden. So habe ich es gern. Ja, fast ein auch amerikanischer Prediger hier. Höre ich einen Arm? Nein. Okay. Also wir haben es wirklich mit einem Freudenfest zu tun. Jesus ist auferstanden. Eine geniale Botschaft ist es einfach, vor allem wenn wir auch daran denken, was wir an den vergangenen Tagen gedacht haben. Dass er einen Leidensweg gegangen ist und dass er einen schweren Weg gegangen ist. Und heute lautet das Thema der Predigt, er macht wirklich frei. Und ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir für diese frohe Botschaft, das Evangelium, dass du lebst, dass du lebendig bist, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du auferweckt wurdest durch deinen himmlischen Vater und dass du lebendig bist. Danke für diese frohe Botschaft, dass wir das haben und danke, dass du dadurch den Weg frei gemacht hast. Frei zu deinem Vater im Himmel, frei, dass wir diesen Weg ebenfalls gehen können. Darüber freue ich mich und ich danke dir von ganzem Herzen. Danke für deinen reichen Segen. Danke für deine große Liebe. Und Herr, tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Wer von euch hat schon mal eine Fliege beobachtet, wie sie immer so wieder gegen das Fenster fliegt und darum kreiselt und ja irgendwie sehr ziellos umherirrt? Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat. Ich habe das auch schon. Und da hat jemand etwas dazu geschrieben. Gestern, schreibt einer, habe ich eine Stubenfliege beobachtet. In ihrem Eifer, aus dem Wohnzimmer zu kommen, flog sie ständig gegen die Fensterscheibe, wobei sie jedes Mal gnadenlos den Kopf am Glas stieß. Irgendwann jedoch gab sie ihre Geschossnummer auf und beschränkte sich von nun an bei ihren Bemühungen auf ein kleines Stück Scheibe, auf dem sie in sinnloser Panik herumbrummte. Ein frustrierender Anblick. Vor allem angesichts der Tatsache, dass die Freiheit so leicht zu erreichen gewesen wäre. Sie hätte nur ein kleines Stückchen höher fliegen müssen, statt immer wieder auf die gleiche Stelle. Erwiesenermaßen aussichtslose Weise dort zu versuchen, denn oberhalb war das geöffnete Fenster. Ich konnte mir gut vorstellen, was das wohl für so eine Fliege ein schreckliches Gefühl sein muss. Die Bäume, die Pflanzen, die Blumen, die Häuser, kurz gesagt den Himmel und die Freiheit zu sehen, aber nicht hinauskommen zu können, das muss doch für so eine Fliege in dem Moment wirklich gemein sein. Und diese Person, die schreibt weiter, ein paar Mal versuchte ich, dem dummen Tier zu helfen, indem ich es in Richtung des offenen Fensterflügels scheuchte. Aber das machte ihm noch mehr Angst. Sie ergriff die Flucht von mir, raste quer durchs Zimmer, um irgendwann an der gleichen Stelle wieder zurückzukehren. Ich konnte mir fast einbilden, sein verzweifeltes Stimmchen zu hören, wie es brummte. Also ich bin doch auch irgendwie hier reingekommen. Dann muss ich doch auch wieder rausgehen. Und während ich so in meinem Sessel saß und den Brummer beobachtete, überlegte ich mir, ob Gott sich wohl so fühlte wie ich in diesem Moment. Ja, wie fühlt sich Gott wohl, wenn er uns anschaut, wenn er auf die Menschen schaut? Vielleicht besonders auch auf Menschen, die ihn noch nicht kennen. Da gibt es zum Beispiel Nicht-Christen, also die noch nicht von Jesus wissen. Sie leben so, als sei all das, was hinter der Scheibe ist, gar nicht so wichtig. Sie sagen sich, ich lebe jetzt, im Hier und Jetzt. Oder eben, es gibt die Menschen, die sagen, sie sind Christen, aber eben eigentlich eher Namenschristen. Sie haben schon von der Freiheit gehört, die ihnen angeboten wurde, versuchen aber lieber verzweifelt auf ihre eigenen Ideen und religiösen Übungen irgendwie so zu Gott zu kommen. Ja, eben einer, der sagt, ich bin Christ, weil es eben so auf meiner Lohnsteuerkarte steht. Wie geht's Gott wohl mit solchen Menschen? Menschen, nach denen sich Gott eigentlich sehnt. Menschen, wo Gott eigentlich eine Gemeinschaft haben will. Was denkt Gott über die Menschen? Und dazu habe ich einen Text gefunden aus dem Galater 4, Verse 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Vaters gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Aber, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Ja, das Thema von heute heißt: Er macht wirklich frei. Das ist Ostern. Und so schreibt Paulus hier ganz kurz und knapp, als die Zeit erfüllt war. Dabei kann man sich kaum klar machen, wie viel Sehnsüchte hinter diesem Wort von Paulus stecken. Viele Israeliten, die sehnten sich doch schon lange nach Befreiung. Und dann kam Jesus und endlich war die Befreiung da und viele erkannten ihn nicht. Schauen wir mal die Situation an, bevor Jesus hier angefangen hat, auf dieser Erde zu leben. Die Menschen, die lebten in Sünden, in der Trennung von Gott. Und sie versuchten durch Opfer, die von Gott angeordnet waren, ihre Sünden loszuwerden. Da schlachteten sie ein Tier und kurz darauf sehen sie jemanden, den sie nicht leiden können, denken etwas Schlechtes und schon ist das wieder vorbei mit der Sündlosigkeit. Wieder eine Sünde im Leben verbucht. Die Menschen, die mühten sich. Und es gab sogar Menschen, religiöse Leiter, die auch darauf achteten, dass die Menschen sich wirklich bemühten, die die Regeln einhielten. Und in allem war die Aussicht auf Erfolg eher aussichtslos. Und bei der Fliege zu Beginn wäre das im Bild gesprochen das geschlossene Fenster. Aber Gott wollte nicht, dass die Menschen keine Chance haben, zu ihm zu kommen. Gott wollte einen Weg ermöglichen, damit das Verhältnis zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt wird. Und das Verhältnis, das durch die Sünde eben zerstört wurde, das gute Verhältnis, die Gemeinschaft, die wir Menschen bei Gott hatten, wurde zerstört. Und aus diesem Grund entschied sich Gott, das Liebste zu geben, was er hatte. Stellt euch das mal vor. Ihr habt ein Kind, ihr liebt es ohne Ende. Und dann müsst ihr es loslassen, ihr müsst es wegschicken. In dem Wissen, dass es leiden wird, dass es verspottet wird, angespuckt wird, dass es grausam am Ende gefoltert wird und einen Tod sterben muss, der brutal war, an einem Foltergerät. Gott wusste das. Und weil er es wusste, hat Jesus trotzdem diesen Weg auf sich genommen, weil Gott ihn sandte. Und weil er wusste, dass nur durch ein unschuldiges Opfer der Weg zu Gott freigemacht wird, sandte Gott eben seinen Sohn. Es heißt im bekannten Vers Johannes 3, Vers 16 und 17, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen oder einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Ist das nicht gewaltig? Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern frei werden. Verlorenheit, das ist ein etwas, da möchten wir doch nicht hin. Ewig getrennt sein von Gott. An einem Ort, den die Bibel auch Hölle nennt. Da will Gott, dass wir nicht hinkommen. Da will Gott, dass es abgewandt wird. Denn Gott ersehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Und deswegen haben wir Karfreitag. Deswegen musste Jesus am Kreuz sterben für die Menschen. Und er hat so das Fenster für die Menschen geöffnet. Ja, der Weg zu Gott wurde dadurch frei. Und wir dürfen diesen Weg gehen. Und bei der Kreuzigung damals ist etwas Gewaltiges passiert. Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Dieser Vorhang ist ja nicht einfach nur eine Gardine oder so. Das war ein schwerer Vorhang, der vor dem Allerheiligsten hing. Das war der Ort, wo Gott lebte, wo die Menschen Gott besuchen konnten, aber nicht eben alle, sondern nur einer. Der hohe Priester konnte einmal im Jahr an diesen Ort, er musste sich vorher reinigen, musste Rituale durchlaufen und so konnte er diesen Weg ins Allerheiligste gehen und konnte dort für das gesamte Volk versuchen, hat dort die Vergebung empfangen für die Menschen, für die Fehler und Sünden, die dort getan wurden. Und Jesus stirbt und der Vorhang verreißt von oben nach unten. Und das war letztlich etwas, was die Herrlichkeit Gottes schützte, aber auch etwas, was den Menschen trennte. Und dieser Vorhang zerriss und Gott hat ihn geöffnet und gezeigt, dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist. Und mit dem Tod von Jesus hat er alles auf den Kopf gestellt. Plötzlich haben die Menschen einen direkten Zugang zu Gott. Sie mussten nicht mehr dieses ganze Alte machen mit Sünden und Opfern und allem. Mit dem Opfern. Das Sündentum ist ja leider doch. Aber das musste nicht mehr gemacht werden, weil Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Und so ist dieser Vorhang durch das Kreuz von oben nach unten gerissen. Das Fenster wurde sozusagen von oben nach unten geöffnet. Und dann heißt es, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Ja, das Gesetz, das war alles das, was vor Jesus wichtig war. Das, was ja die Menschen damals prägte und oft sogar knechtete. Und er spricht davon, dass wenn wir Jesus kennen, damit, dass wir Kindschaft empfangen, dass wir Kinder von Gott werden, dass wir Freiheit empfangen. Ja, er macht wirklich frei. Und wovon macht er frei? Ich habe anfangs von den zwei Gruppen erwähnt, die wo Gott eben auf die Gruppen vielleicht schaut und die Jesus eben nicht kennen. Ich möchte auf die ein bisschen näher eingehen. Eben die Menschen, die Jesus nicht kennen. Es gibt Fliegen, die eine Sehnsucht in sich spüren, aber den Weg nach draußen eben nicht kennen. Kurz gesagt, Menschen, die gefangen sind in ihrem Leben, in ihrer Schuld, in ihrer Sünde. Menschen, die durch das Leben gehen und am Ende das Ziel verfehlen. Das Ziel eben bei Jesus anzukommen, bei ihm zu sein, in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Das sind Menschen, für die ist Jesus gekommen und für die er eben, die er frei machen will. Frei von der Schuld, frei die Schuld, die uns von Gott trennt. Und da finden wir Beispiele in der Bibel, ganz viele. Ich denke an Zachäus, den Zöllner. Der begegnet Jesus und der verändert sein Leben. Der gibt sein Geld zurück und der ist plötzlich ein Nachfolger von Jesus. Oder die Frau am Jakobsbrunnen. Eine Frau, die viele Männer hatte, die begegnet Jesus. Und die wird plötzlich zur Evangelistin, zu einer Zeugin für Jesus, geht ins Dorf zurück und verkündigt, er ist da. Oder ich denke an den Verbrecher am Kreuz, der Jesus als Retter erkannte. Und Jesus sagte ihm, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Ja, es gibt Menschen, die leben im Leben gedankenlos. Vielleicht auch oberflächlich. Sie wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen können. Sie leben, als sei mit dem Tod eben alles zu Ende. Und aus diesem Grund müssen sie alles mitnehmen, was irgendwie geht. Vielleicht sind sie nach außen hin ganz cool, wie man so sagt, und sind mit allen Wassern gewaschen. Und doch gibt es etwas in ihrem Inneren, wo sie merken, da sehnen sie sich nach etwas anderem. Es mag vielleicht eine Zeit lang Spaß zu machen, ohne Gott unterwegs zu sein und ohne Gebote. Ich tue, was ich will und da muss mir keiner hereinreden. Bis so mancher eine Erfahrung macht, an Dingen scheitert, merkt, wie hohl, wie leer und ziellos das Leben geworden ist. Und vielleicht sagt sich so ein Mensch, ich möchte gerne was ändern, aber ich kann nicht aus meiner Haut heraus. Und das führt in die Einsamkeit, in die Verlorenheit. Menschen, die sich fühlen letztlich, als seien sie in einem Gefängnis. Und Jesus ist gekommen, um das durch das Kreuz gleichsam aus diesem Gefängnis zu befreien. Aus diesen Mauern, die um uns herum, die im Leben herum sind. Die Mauern, die die Bibel Sünde nennt. Und die uns knechten, die uns einsperren. Sodass wir eben nicht heraus können aus unserer Haut. Aus den eingefahrenen Leben. Aber Jesus, er hat frei gemacht. Wenn du diese Mauern im Leben sprengen möchtest, dann geht das, indem du Jesus in dein Leben hinein einlädst, indem du das alte Leben zurücklässt und mit Jesus einen Neustart wagst, einen Neuanfang. Ja, er macht wirklich frei. Er ist der, der uns frei macht und uns errettet. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die Menschen, die meinen, dass sie Christen sind, weil es eben auf der Lohnsteuerkarte steht. Die sogenannten Namenschristen. Das sind Fliegen, die sich eben bequem gemacht haben an dieser Scheibe. Sich einreden, wir sind ja schon da, wir haben alles erreicht. Oder eben die Fliegen, die versuchen mit aller Gewalt und durch dieses Fenster durchzukommen. Mit eigener Kraft. Aber das schaffen sie nicht. Und gerade für die Menschen ist es manchmal besonders schwer, Jesus kennenzulernen. Weil sie eben so viel wissen. Jesus ist aber auch gekommen, um die frei zu machen. Das waren nicht etwa die, die noch mehr heruntergekommen waren als die Sünder, so wie es im Neuen Testament oft heißt, sondern das waren eigentlich die ganz Frommen. Zur Zeit von Jesus waren das die Pharisäer unter anderem, die in ihrem Leben es nicht erkannt haben, nicht Jesus erkannt haben. Und das berühmteste Beispiel dafür ist Paulus, der früher Saulus hieß. Bis in die kleinste Einzelheit bemühte er sich, Gottes Gebote zu halten. Und er war sogar so weit, dass er die Menschen verfolgte, die sich scheinbar gegen das stellte, hat sich die Christen verfolgt. Und wie eine große Last lag Gottes Gesetz auf ihm und er mühte sich. Und er wusste von Jesus und er hielt ihn für gefährlich. Er verfolgte die Anhänger, bis Jesus ihm selbst begegnete, bis Jesus sich ihm öffnete und wie es dann heißt, damit er die, die unter dem Gesetz war, erlöste. Also nicht Paulus, sondern Jesus. Für Paulus war diese Erfahrung so überwältigend, dass er seine ganzen früheren Erfahrungen und Einstellungen nicht mehr wichtig waren, sondern das Neue war für ihn wichtig. Seitdem hielt er Gottes Gebote aus Überzeugung, aus dem Herzen heraus. Nicht, weil er es musste, sondern weil er es wollte. Nicht, damit er die anderen mit seiner Frömmigkeit beeindruckt, sondern weil er Jesus Christus in seinem Herzen hält. Damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfangen. Was für eine radikale Veränderung hat dieser Mann erlebt. Ja, religiöse, fromme Menschen haben es in dem Sinne manchmal schwer, weil sie denken, sie sind schon frei oder eben, sie haben schon alles erreicht. Sie seufzen aber unter der Last des Glaubens, machen trotzdem weiter. Immer wieder weiter in der Mühle, immer wieder bemüht und trotzdem bleibt das Herz leer. Und von der frohen Gewissheit und der Freiheit der Kinder Gottes ahnen sie nur etwas von Ferne. Es braucht eine Hinwendung zu Gott und zu Jesus. Und das geschieht auf die unterschiedlichste Art und Weise. Manchmal werden Menschen an ein Ende geführt, wo sie merken, es geht nicht mehr weiter. Oder es gibt Leid in dem Leben und die Menschen kommen ins Fragen. Das nutzt manchmal Gott, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Oder vielleicht ist es auch so wie bei Paulus, dass Christus einem so dramatisch begegnet, dass man fast wie überwältigt wird. Dass du plötzlich in deinem Herz merkst, ja, es kann so nicht mehr weitergehen. Da klopft Jesus an deine Herzenstür und würde gerne hineinkommen. Ja, und er sagt zu dir, ab heute stehst du eben nicht mehr unter der Knute, sondern wenn du mich kennst und wenn du mich lieb hast, dann gehörst du mir. Und das ist eben nicht einengend, sondern Freiheit. Er macht wirklich frei. Jesus ist in die Welt gekommen, um zu befreien. Das ist die Osterbotschaft für belastete Sünder, für Menschen, die aus ihrem Gefängnis heraus wollen. Aber es ist auch die frohe Osterbotschaft für die ganz Frommen, für die Selbstgerechten, die unter dem Gesetz seufzen, die sich mit ihrer selbstgemachten Religion abplagen. Das ist die Freiheit, die wir bekommen, mit dem Ziel, Kind von Gott zu werden. Ja, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Ist das nicht etwas Geniales? Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, zu Gott Papa zu sagen. Denn aber, das waren die ersten Laute eines Kindes. Papp, 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 papp. So dürfen wir unseren Gott im Himmel ansprechen. Aber meint nämlich das. Und das geht, wenn wir eine persönliche Beziehung haben, mit ihm leben. Als Kinder eben, die frei sind. Und wenn du Ja zu Jesus sagst, dann, wenn du daran glaubst, dass er für dich gestorben ist, dass er deine Sünden mit ans Kreuz genommen hat und dass er für dich eben auch auferstand, dann erleben wir das, dann erlebst du das. Jesus hat den Tod besiegt und dadurch stehen wir dann auf der Seite des Siegers. Und er lädt heute ein. Er ist auferstanden und hat dadurch den Weg zu Gott freigemacht. Und er lebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Dafür dürfen, nein, eigentlich müssen wir uns dafür entscheiden, nicht wegen dem Druck, sondern weil er eben frei macht. In Johannes 1, Vers 12, ihr wisst, das ist eine meiner Lieblingsstellen, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir müssen uns nicht abrackern, wir müssen nichts tun, wir dürfen einfach Ja sagen. Er macht wirklich frei. Amen.